Wir haben einen guten, herrlichen Heiland. Halleluja. Und den will ich preisen, dem will ich Ehre geben, den will ich anbeten heute Morgen. Und einfach, er ist Nummer eins. Lob und Dank. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Gott möge uns alle segnen. Mein Thema heute Morgen ist, Gott kann auch Versager gebrauchen, auch Nieten gebrauchen, auch die Nuller gebrauchen. Und weißt du, du kannst genug Nuller haben, das spielt keine Rolle. Je mehr Nuller da sind, desto größer ist dann die Zahl, die vorne steht. Und vorne steht Jesus, Halleluja, und er ist Nummer eins. Und dann, das gilt tausendfach, millionenfach, Trillionen, Billiarden und was weiß ich. Unfassbar. Nur Null. Also ich möchte nichts mehr anderes als nur Null. Und Gott gebraucht Nullen. Halleluja. Die Rakete hebt ab, wenn das Countdown läuft. Das Countdown läuft mittlerweile in dieser Welt überall in unserem persönlichen Leben. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommt diese berühmte Zero, und dann hebt die Rakete hoch, da zünden die Triebwerke und genau das ist, was Gott möchte. Gott möchte Null in deinem Leben erreichen. Und da kann er unheimlich viel machen. Gott kann auch Versager gebrauchen und hat für alle noch eine Verwendung. Das ist für mich so großartig. Gott hat für jeden Menschen eine Verwendung. Weißt du, der Heiland ist nicht wählerisch. Er nimmt, wenn es nichts anderes gibt, auch den Judas. Auch den Judas gebraucht er. Und ich bin sicher, vielleicht bist du nicht mit mir einverstanden und gehst mit mir nicht mit, aber mir ist egal. Ich habe mein Leben Gott gedient und ich weiß, was ich tue und was ich nicht tue. So, und ich weiß, auch der Judas, ohne den Judas wärst du und ich nicht erlöst worden. Der hat ihn ans Kreuz geliefert. Verstehst du? Lass uns drüber nachdenken. Gott gebraucht auch einen Judas. Und der Herr Jesus hat gebetet. Für jeden einzelnen Jünger hat er eine Nacht gebetet und hat so nacheinander sie gerufen. Und Judas war auch dabei. War auch ein Erwählter. So, ich werde heute über die Erwählten sprechen, aber zuerst lade ich dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch wird das Thema sein, du arbeitest nicht umsonst. Wir glauben einmal, ist alles vergeblich, alles für die Katz. Verstehst du, das bringt nichts. Wenn ich so mein Leben anschaue, verstehst du, was hat mein Leben gebracht? Ich habe gepredigt, auf Internet habe ich jetzt 1000 Predigten, wie viele 100 Predigten habe ich vorher gehabt in all den Jahren. Ich habe nicht nur einmal in der Woche gepredigt und 20 Minuten, nein, ich habe ja dreimal, viermal, fünfmal, manchmal jeden Tag und manchmal, als ich in Indien war, in 3 Wochen oder 4 Wochen habe ich 150 Predigten gehalten. Ich muss vorstellen, was man da gepredigt hat und was ist dabei rausgekommen. Wenn du mich fragst, was ist dabei rausgekommen, ich kann sagen, nix. Und ich stehe da, aber ich weiß für die Ewigkeit. Und immer wieder, da kriege ich Post, da kriege ich einen Anruf oder jemand begegnet oder als bei der Beerdigung bei meiner Frau, da kommt jemand und stellt sich mir vor, weißt du, du hast mich getauft im Ebnisse da irgendwo im Welsheimer Wald und jetzt diene ich und mein Mann dem Herrn. Und es sind Missionare für die ganz Osteuropa. Verstehst du? Und du hast mich getauft als 12-jähriges, 13-jähriges Mädchen. Verstehst du? Was ist das? Oder jemand anders rief mich kürzlich an vom Bodensee da unten, sagt, weißt du, ich bin durch deinen Dienst zum Glauben an Jesus gekommen. Ich bin dann weggezogen von Stuttgart, aber jetzt diene ich dem Herrn und ich habe mein ganzes Leben lang dem Herrn gedient, bis ich in der Rente ging. Ist nicht toll? Und ich will hier etwas sagen, Gott benutzt Versagen. Gott benutzt dein und mein Versagen. Pass gut auf. Dann wird das Thema sein am Freitag, der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Ich bin so oft als Junge draußen am Haff gesessen, am Wasser, Stein ins Wasser geworfen und immer wieder gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Als 12-Jähriger, 14-Jähriger, 15-Jähriger Junge, immer wieder gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Dann als bevor ich zu Christus kam, da war diese große Frage, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was du erreicht hast? Ich habe Autos gehabt, ich habe Mädchen gehabt, ich habe Arbeit gehabt, ich habe Erfolg gehabt. Ich war glücklich eigentlich. Eigentlich hatte ich alles, was ich wollte. Aber ist das wirklich alles? Und jetzt gehe ich weiter. Ich bin auch als Christ, als Jünger Jesu. Und ich frage auch immer wieder, du erkennst so viel von der Bibel, du hast so viel durchgemacht, du warst bei der Bewegung, in der Bewegung, in der Bewegung, ihr habt fast sämtliche Bewegungen, die in Deutschland gibt, durchgemacht. Und ist das wirklich alles? Und ich habe immer wieder festgestellt, Gott hat noch mehr zu geben. Lob und Dank, preis dem Herrn. Das wird das Thema sein, was ist der Sinn des Lebens. Dann werden wir die Predigt hören, ist das Leben planbar? Dann Gott einen Plan für Versager wird weiter sein. So, ich lade dich ein. Ich ermutige dich. Hör die Predigten, hör das Wort Gottes. Und das Wort Gottes bewirkt etwas. Irgendwas bleibt hängen. Irgendwas bleibt immer hängen. So, auch heute. Gott liegt Versager, Lob und Dank. Ja, du hast recht. Verstehst du? Gott kann uns alle gebrauchen. Gott kann uns alle gebrauchen. Auch den einfachsten, den Straßenfeger. Stell dir mal vor, wir hätten keinen Straßenfeger. Die keine Müllabfuhr. Keine, ja, die Handwerker, verstehst du, oder die Pflegeleute. Wenn wir das alles nicht hätten, wo kämen wir aber hin? Wenn wir die ganzen Dienste nicht hätten, die da sind. Oder merkst du, wenn ein Dienst mal ausfällt, da bricht die Welt zusammen. Da bricht die Welt zusammen. So, Gott kann jeden gebrauchen. So, gib dich nicht auf, das ist meine Botschaft heute. Auch wenn du mal versagst, auch wenn du Fehler machst, auch wenn du hingefallen bist, steh auf und lauf weiter. Dieses Hinfallen ist kein Problem. Das ist eine Notwendigkeit. Wir müssen hinfallen, damit wir lernen, auf eigene Füße zu stehen, selbstständig zu sein. Das müssen wir. Scheitern ist die erste Sprosse auf der Leiter des Erfolgs. Scheitern. Wenn du einmal gescheitert bist, versagt hast, dann sagst du, nee, nächstes Mal nicht, jetzt strenge mich an. Und dann reiße ich zusammen. So, ich muss über diesen Felsen durch, über den Felsen des Scheiterns, da klettere ich durch zum Berg des Erfolges. Ich muss hier durch, egal wie es geht. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, ich gebe nicht gerne auf. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben aufgegeben. Ich wollte eine Passstraße hochfahren im September und habe keinen Wetterbericht gehört. Und dann fahre ich hoch und dann merke ich plötzlich, oben ist Schnee und ich habe noch Sommerreifen. Und ich fahre hoch und verstehst du, und dann sind ein paar Straßen, ihr wisst ja, wie die sind. Die sind ganz gefährlich. Wenn du da guckst runter, da siehst du schon die Hölle. So und so ging ich, so fuhr ich hoch. Und dann oben drin, oder drei Viertel, plötzlich sage ich, nein, ich komme nicht mehr hoch, die Räder drehen durch, ich muss zurück umdrehen. Und das war mir in meinem Herzen so ein Stich. Du musst umdrehen. Aber ich war froh, dass ich umgedreht bin, denn nachher habe ich gehört, was für Unfälle da passiert sind und so weiter. Auf der anderen Seite war es noch schlimmer als auf meiner Seite von dem Pass. Manchmal machen wir Fehler, manchmal geht es schief in unserem Leben, aber hinterher erfahren wir, das war gut, dass wir diesen Fehler gemacht haben. Ohne diesen Fehler wäre ich gar nicht durchgekommen. Hätte ich nicht gemerkt, was da gespielt wird. So, wenn man das Leben richtig versteht, tut Scheitern einem gar nicht weh. Also ich habe keine Probleme mit Scheitern, mit Schwierigkeiten. Bin dabei. Verstehst du, da lerne ich. Ich lerne nichts, wenn es mir gut geht. Verstehst du? Wenn ich es einfach ist, aber wenn ich Schwierigkeiten habe, da lerne ich unheimlich viel bei meinen Fehlern. Aber ich zerbreche nicht. Verstehst du, Fehler sind da, Scheitern ist da. Für mich ist Jesus immer noch da. Selbst wenn ich eine Niederlage habe, dann nimmt er mich unter dem Arm, zieht mich hoch. Sagt so, steh auf deine Beine, stell dich fest und geh nach Hause. So, er hilft mir aufrecht. Das ist unser Herr Jesus Christus. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus einmal, dann bin ich stark. Und dann sagt er, am liebsten möchte ich ganz schwach sein, damit ich wirklich die Gnade Gottes genießen kann, wirklich aus vollen Zügen den Herrn loben und preisen kann. Gott verwandelt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich predige schon 50 Jahre und zwar intensiv. Und jedes Mal versuche ich was anderes. Meine Geschichten sind gleich und ähnlich, aber vergiss es. Aber trotzdem, ich predige das Evangelium, ermutige die Menschen. Und ein Ziel ist, einfach die Menschen zu ermutigen. Mach Fehler, genier dich nicht, Fehler zu machen. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Jeder Versagen ist ein Sieg für dich. Das glaubst du mir nicht, brauchst auch nicht. Lass dir vom Heiligen Geist es zeigen. Jedes Versagen ist ein Sieg, was es auch immer ist. Wenn du Jesus nachfolgst, dann solltest du keine wirklichen Niederlagen kennen. Deine Niederlagen verwandelt er, er bügelt das Grab und Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Das macht der liebe Gott. Das ist so sein Vergnügen. Weißt du, schreib ganz gerade. Die Linien können ganz krumm sein. Jesus macht aus Niederlagen Triumphe. Er macht sogar das Beste aus deinem Leben. Das ist meine Botschaft heute. Er macht aus deinem Leben das Beste. Gib dich nicht auf. Gott gebraucht Versager. Ich lasse mich durch meine Fehler nicht entmutigen. Am Anfang habe ich das gar nicht verkraftet. Habe ich gesagt, wo bist denn du hingeraten? Bis mir jemand gesagt hat, Bruder, Fehler gehören zum christlichen Leben. Weißt du, der hat mich aufgeklärt. Fehler gehören dazu, dass du was falsch machst, dass du daneben liegst. Dann kannst du dein Leben korrigieren und ich mache die Opfer weiter. Trotz meiner Niederlagen, trotz meiner Misserfolgen, trotz der negativen Gefühle, wo ich manchmal habe, da war es falsch. Hätte es nur ein bisschen besser aufgepasst. Aber ich schlafe gerne, verstehst du? Tut mir leid, aber nicht so. Manchmal, da passe ich gar nicht auf und plötzlich, da siehst, dass es eine Kelle ist und denkst, sie sind zu schnell gefahren. Verstehst? So schnell geht es bei mir. Und dann plötzlich werde ich fotografiert. So oft. Obwohl ich mir gemerkt habe, ich bin die Straße 17. Juni mal gefahren, da hat es geblitzt. Habe ich gedacht, da war ein bisschen, wo war hier dieser Blitzer? Dann drehe ich nochmals um und fahre nochmals zurück, wird wieder geblitzt. Zweimal habe ich die Rettung gekriegt. Verstehst? Aber ihr habt gelernt. Regt mich auch gar nicht mehr auf. Ich unterstütze den Staat wenigstens, die Polizei. Mit meinen Beiträgen. So, mach keine Schwierigkeit, mach kein Problem. Ärger dich nicht. Auch wenn wir keinen Sieg haben, unser Leben ist auf Sieg programmiert. Durchweg auf Ewigkeit gesehen. Nicht auf was jetzt vor Augen ist. Wir schauen immer nur auf das, was jetzt ist. Nein, wir sind auf Sieg programmiert. Gott ist bei mir. Auch wenn bei mir vieles schief liegt und ich Fehlschläge mache. Weißt du, ich bin ehrlich. Ich bin nicht so wie die manchen Pastoren. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. Nein, ich habe Niederlagen im Namen Jesu auch. Und ich stecke sie ein. Und ich bin groß im Nehmen und groß auch beim Geben. Das ist kein Problem für mich. Viele heucheln, die erzählen, wie stark sie sind, und dann, wenn du nach zu Hause sie besuchst, oder dann sagen, oh Bruder, weißt du, mir geht's so schlecht. Mir geht's manchmal schlecht, aber ich weiß auch, wenn es mir schlecht geht, Gott macht es wieder gut. Am nächsten Tag, da trinke ich wieder eine Tasse Kaffee oder Tee oder was weiß ich, und da bin ich wieder entspannt. Die Fehlschläge, die Rückschläge und so weiter, die lerne ich hinzunehmen. Wir sollen hart sein im Geben und hart sein im Nehmen. Das ist das Leben. Und die ganze Welt ist scheinbar gegen mich, wenn ich so mein Leben anschaue. Die haben sich alle gegen mich verschworen. Ich weiß nicht, ob du es so gemerkt hast, aber mir geht es so. Ich denke, die alle haben sich gegen mich verschworen. Die haben nur auf mich abgesehen. Ja, nur auf mich. Und ich kriege manchmal Bange und Angst und denke, was ist mit mir los, was mache ich falsch, weil die ständig mich kritisieren, an mir zu nörgeln haben. Und ich habe manchmal eine Phase, wo ich an Gott zweifle. Und weiß ich, wann ich an Gott zweifle? Wenn ich keine Probleme habe. Da frage ich, mit mir stimmt was nicht. Denn wenn du mit Gott wandelst, wirst du Probleme haben. Musst du sogar haben. Denn diese Probleme gehören zu deiner Heiligung, zu deiner Zurüstung. So, auch wenn ich Probleme habe, habe ich Sieg. Meine Einstellung ist total anders. Ich habe gelernt, einfach alles hinzunehmen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Und wir haben das Gute angenommen. Warum sollen wir das Schlechte auch nicht annehmen? Das Negative, Faust brennt ab, Leute beklauen mich oder was weiß ich, die Kinder sterben oder was auch so alles um mich herum geschieht. Das ist kein Problem. Wir müssen damit leben, mit den Schwierigkeiten. Meine Einstellung entscheidet, wie ich reagiere, wie ich das nehme. Sieg, Erfolg, Segen und Wohlgefallen Gottes über mein Leben ist nichts Vergängliches ist etwas Unvergängliches, nichts Messbares oder Statisches. Das ist einfach ein Zustand. Und ich muss es hinnehmen, heute habe ich Sieg und morgen habe ich Niederlage und übermorgen habe ich wieder Sieg. Verstehst du, so geht es permanent. In meinem Leben, weißt du, da lerne ich, im Glauben zu leben, nicht im Schauen, im Glauben, nicht im Fühlen. Das ist, im Glauben lerne ich zu leben. Und mein Sieg oder Niederlage hat nichts mit meinem Bankkonto zu tun. Da habe ich manchmal rote Zahlen, das ist, und dann gehe ich manchmal überrannt auf die andere Seite. Ich weiß, was das bedeutet. Aber ich lerne, diese Dinge umzugehen. Und nächstes Mal habe ich wieder gute Ernte, guten Erfolg und guten Segen Gottes. Erfolg ist ein Prozess. Der Teufel möchte nur, dass du deprimiert bist und den ganzen Tag heulst und jammerst und klagst und dich überall beschwerst. Er will, dass ich einfach sage und dann zum Herrn stehe, Herr, ich habe versagt, bitte hilf mir, steh mir bei. Das ist, was der liebe Gott will. Ganz einfach. Auch wenn es äußerlich manchmal nicht so aussieht, manchmal denke ich, du sollst positiv bekennen. Weißt du, ich habe eines gelernt, dieses Positive ist biblisch, ist Evangelium, aber es kann auch übertrieben werden, wenn es nicht vom Heiligen Geist ist. Und so vieles, was so diese Optimisten machen, verstehst, das ist Mist. Einfach bekennen, da ist nichts da. So, ich kann eigentlich gar nicht versagen. Soll ich dir was sagen? Ich kann nicht versagen, selbst wenn ich wollte und mich anstrengen würde, zu versagen. Also nicht zu versagen. Ich kann nicht anstrengen, ich muss versagen. Soll ich dir sagen, warum? Weißt du, ich habe gesät in meinem Leben. Und ich ernte das, was ich sehe oder gesät habe. Verstehst? Und ich habe genug gesät. Und das wächst jetzt irgendwo, wie ich euch erzählt habe. Auf einer Reise, irgendwo in der Predigt, jemand ist von Gott berufen. Ich werde nie vergessen, in Rumänien predige ich in einer Versammlung, wo ich eigentlich nicht predigen sollte. Die Sekuriatis wollte nicht, dass ich predige. Aber Gott wollte, dass ich predige. Habe die Sekuriatis belogen. Darf auch als Christ machen. Dann habe ich erzählt, ich werde dort und dort in der Gemeinde sein, weil ich noch eine andere Adresse hatte. Und habe erzählt, ich werde dort sein. Und die sind mit ihrem Radl alle dort in eine andere Ortschaft gefahren, 30, 40 Kilometer. Ich habe natürlich Auto gehabt. Ich bin losgefahren. Dann unterwegs sage ich, nee, Geschwister, wir gehen heute nicht in die andere Gemeinde, wo ich heute Morgen gesagt habe, dass ich dorthin gehe. Ich gehe jetzt in den Zoo und ich gucke mir die Karpatenbären an. Und während ich so im Zoo bin und mir die Karpatenbären angucke, spricht der Heilige Geist, Johannes, geh wieder zurück in die Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Aber ich sage, lieber Heiland, aber ich darf das dort gar nicht sagen. Ich musste mich in der Kammer verkriechen und gar nicht auffallen, dass die Gemeinde ausländischen Besuch hat. Und da komme ich rein und dann kommt der Pastor, sieht mich und sagt, Halleluja, Bruder, komm schnell nach vorne und predige. Die sind alle abgefahren in die andere Gemeinde, in die andere Stadt. Und ich habe dann gepredigt, aber ich habe keinen Dolmetscher dabei gehabt. Dann habe ich gefragt, kann hier irgendjemand Deutsch und Rumänisch? Dann meldet sich ein Bursche, 17 Jahre alt, muss vorstellen, sagt, ja, ich kann ein bisschen Deutsch. Und dann habe ich gesagt, komm hier nach vorne, übersetzt. Ja, ich habe noch nie übersetzt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das wirst du schon hinkriegen. Und weißt du, der hat mich übersetzt. Und beim Übersetzen hat er die Berufung bekommen zum Predigen. Der ist dann nach Deutschland gekommen, ging auf die Bibelschule, ist Pastor in der Volksmission gewesen, jahrelang. Wahrscheinlich ist er auch heute noch Pastor, weil er noch nicht in der Rente ist. Und so weiter. Und die Berufung, wer da vorne stand, hat mir neulich angerufen und gesagt, Pastor, bei deiner Berufung damals, oder bei deinem Dienst in Hermannstadt, oder wo das auch war, habe ich eine Berufung bekommen zum Predigen. Und so, und die Leute predigen weiter, weißt du, der Same geht weiter. Gott arbeitet weiter. So. Durch mein Leben habe ich eine Kettenreaktion ausgelöst, irgendwo, die da wächst und das trägt Frucht, mir sogar wie bei mir selber. Ich werde nie vergessen, ihr kennt ja noch Andreas Wecker und Ralf Schumann, die haben sich bekehrt, Nobelpreisträger, nicht Nobel, Olympia Goldmedaillen, behängt mit Goldmedaillen und so weiter, so kommen sie, bekehren sich. Und ich denke nur an Ralf Schumann, verstehst du? Eines Abends komme ich nach Hause, Samstagabend, also Jazz-Sendung oder Musiksendung im Radio, im Fernsehen, gucke mir das an. Und was ist dieser Ralf Schumann, moderiert die Sendung, erzählt und sagt, weißt du, ich liebe meine Frau sehr, aber ich habe noch jemand in meinem Leben, den ich noch viel mehr liebe als meine Frau, das ist Jesus Christus. Und gibt Zeugnis von Jesus Christus, redet von der Gnade Gottes. Ihr habt die Leute auch getraut nachher. Verstehst du, ihr wisst ja, was alles war. Die haben wild zusammengelebt und einen Bund mit der Ehe geschlossen, der Kirche. Beide, Andreas Wecker und Ralf Schumann und seine Frau. Und die dienen Gott weiter. Und sogar besser wie ich. Verstehst du, ich predige nicht im Fernsehen. Ich habe keine Lust dazu. Das ist mir zu anstrengend. Aber die machen das. Die machen das weiter. Und die erzählen ihr Zeugnis. Andreas Wecker in seiner überspannten Art und Weise. Weißt du, was er da gemacht hat? Er verkauft seine Goldmedaillen und er geht durch die Presse. Und da kommt sogar das Olympische Komitee extra, besucht ihn, sagt, seien Sie nicht so blöd, dass Sie bei EBI Ihre Goldmedaillen verkaufen. Aber er hat gesagt, nein, ich will damit meine Vergangenheit abschließen. Und jetzt ist er in Los Angeles irgendwo in Amerika und dient dort dem Heiland. Und Gott hat Gnade geschenkt. Weißt du, ich finde, das ist, andere wirken weiter. Ich lebe, ich sterbe und die anderen wirken weiter. Meine Werke sind so Selbstläufer, verstehst du? Deshalb, selbst wenn ich jetzt versage, ich kann gar nicht versagen, denn mein Leben arbeitet weiter. Die Saat geht weiter auf. Einige von denen, die ich zu Jesus führte, sind Missionare geworden. Ich würde Namen nennen, die du auch kennst vielleicht. Verstehst du? Sind Missionare, arbeiten in Afrika oder sonst woanders. Ich bin nicht durch Afrika herumgefahren. Afrika ist sehr kompliziert. Verstehst du? Aber sie dienen Gott. Sie tragen die Botschaft weiter. So wie Stafettenläufer. Sie übergeben die Fackel oder den Stab und rennen weiter. Bis in den entferntesten Winkel dieser Erde. Da habe ich eines Tages Lust gehabt, oh Herr Jesus, ich möchte dir irgendwo dienen, wo noch kein Missionar hingekommen ist, wo kein Evangelist hingegangen ist. Da bete ich so. Als junger Christ, ich wollte mal in eine Mission gehen, aber mir hat es in Deutschland besser gefallen. Und dann bete ich so, und plötzlich bekehrt sich ein junger Mann. Und zwar in der Teestube, wir haben an dem Abend, das war Freitag, haben wir Gebetsnacht gehabt. Der bekehrt sich am Abend, bleibt in der Gebetsnacht, wird erfüllt in der Gebetsnacht mit dem Heiligen Geist. Und am Morgen um 7 Uhr kommen wir raus aus der Gebetsnacht, fahren zum Ebnissee und der wird getauft. Und dann ist später in einigen Wochen, Monaten als Missionar nach Nepal gezogen. Und zwar als beruflich, als Ingenieur und Techniker, hat seine Frau mitgenommen oder geheiratet dann inzwischen. Die war Musiklehrerin und Englischlehrerin und die beide haben im Hauskreis in Nepal Gemeinde aufgebaut. Und ich habe diese Kontakte noch bis heute. Das ist Gott. Das ist Gott. So, du darfst nichts resignieren und sagen, was ist von meinem Leben? Was habe ich von meinem Leben? Meine Frau und ich, als sie noch lebte, habe ich mit ihr diskutiert. Habe gesagt, Heide, was ist unser Leben eigentlich gewesen? Wir haben gelebt, gearbeitet, gekämpft, uns geärgert, uns gefreut und das Leben genossen. Dann sagt sie zu mir, setzt sie gerade hin und sagt, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und das war fertig. Und dann hat sie gesagt, das muss ihr genug sein. Verstehst? Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und diese 4 Kinder arbeiten weiter, dass ich inzwischen 13 Enkel habe. Das wächst weiter. Die Sache Gottes geht weiter. Also ich könnte gar nicht verloren gehen, wenn ich wollte. Denn durch meine Enkel und Urenkel und was weiß ich, was noch alles kommen wird, lebe ich ja weiter. Verstehst? Wir leben weiter durch unser Fleisch und Blut. Nur nebenbei. Der Same wird ausgestreut, wird gearbeitet, also du kannst nicht versagen, auch wenn es so klingt, es klingt blöd, verstehst du? Der Teufel versucht uns so einsuggerieren, du hast versagt, dein Leben war nichts, außer Kinder kriegen, Haus, Arbeit oder sonst noch was. So wie bei einem Apfel. Bei einem Apfel, weißt du, wir zählen nur die 4 Körner oder 5 Körner, was in einem Apfel ist. Gott zählt den ganzen Apfelwald, die ganze Plantage. Das ist alles in einem einzigen Apfel drin. Wie lebt man dauerhaft im Sieg, im Segen und im Erfolg? Gut, dass du fragst. Lass dein Versagen hinter dir und mach gar nichts drum. Vorbei, vergiss. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Wir leben nach vorne und nicht nach hinten. Was vorbei ist, ist vorbei. Kannst du sowieso nicht mehr rückgängig machen, selbst wenn du es wolltest. So, Versagen ist keine Sackgasse, es ist ein Sprungbrett. Das ist Versagen, Sprungbrett zu neuen Erfahrungen, zu neuen Erlebnissen. Versagen ist wie eine Wegabbiegung oder wie eine Kurve. Es geht weiter. Es geht weiter. Und es, ja, du machst einen Bogen, orientierst dich wieder neu. Wo bin ich denn? Als junger Bursche habe ich Brieftauben gezüchtet und wenn ich so die Brieftauben losgelassen habe zum Fliegen und so weiter, dann diese Brieftaube dreht einen Kreis, macht einen Kreis und orientiert sich, wo bin ich jetzt? Und dann fliegt es Richtung Heimat. Da, wo sie zu Hause ist. Wir haben Niederlagen, wir haben sie Versagen, wir haben ja mal Orientierungslosigkeit. Ich möchte bei der Geschichte von Petrus ganz kurz hier bleiben heute Morgen. Petrus hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Kennst du sowas? Ist dir auch schon mal sowas passiert? Die ganze Nacht gebetet, die ganze Nacht gearbeitet, Überstunden gemacht und was ist übrig geblieben? Nichts gefangen. Nichts gefangen. Und am nächsten Tag steht der Heiland in Weiß oder was weiß ich wie, steht da, habt ihr nichts zu essen, Kinder? Wo sind die Fische, die ihr heute Nacht gefangen habt? Wo sind sie? Was ist der Fang deines Lebens? Verstehst? Petrus, die ganze Nacht hab gearbeitet. Aber was ich sagen möchte, mach weiter, auch wenn du versagst, auch wenn du nichts fängst. Mach weiter, weiter, weiter. Denn wenn wir stehen bleiben, bleibt auch der Erfolg stehen. Bleibt der Segen stehen. Bleibt unser Leben, ja, unsere Gesundheit stehen. Das stagniert alles. Wir müssen unsere Richtung ändern, sagen, was habe ich gemacht? Der Heiland, ja, wir haben hart gearbeitet. Und weißt du, was noch schlimm ist? Ich kann mir meine Fantasie laufen lassen. Und bei meiner Fantasie, da sind die anderen Fischer, die waren auch draußen. Weißt du, wir lesen das Evangelium, wir sind so, wie wir es gerne hätten. Verstehst, nichts gefangen und dann gibt der Petrus den anderen Leuten, den anderen Fischer was ab. Nein, die anderen Fischer haben in der Nacht so viel gefangen. Verstehst du? Da wurde die ganze Beute verteilt. und der Petrus nichts. Verstehst? Andere haben Erfolg, andere werden gesegnet, bei anderen geht's vorwärts und du hast nichts heute Nacht gefangen. Du musst vorstellen, was ist das Wurm? Wie das kocht? Was war hier falsch? So. Und das ist, wir müssen damit umgehen. Ich komme nachher auf diesen Punkt noch weiter zurück zu sprechen. Aber lerne, mit Leerlauf zusammenzuleben. Leerlauf ist kein Versagen. Und Leerlauf ist manchmal nötig in unserem Leben, damit wir uns wieder neu orientieren und sagen, was ist da? Und dann sagt der Herr Jesus, fahr hinaus und du wirst einen großen Fang tun. Und dann kannst du den anderen verteilen, wenn du willst. Eine andere Geschichte, Lukas 22, Vers 31. Der Herr Jesus warnt den Petrus. Der Herr Jesus warnt den Petrus. Jemand sagt, Petrus, ich werde gekreuzigt, ich werde sterben und so weiter. Und Petrus hört, Geschwister, hört zu, sagt er, zu den anderen, nicht nur zum Petrus, aber Simon war der Leiter, der Klassensprecher. Simon, Simon, siehe, Satan hat begehrt, euch zu sieben, wie Weizen. Zu sieben. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Und wir wissen, Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Schlimm. Ein Versager. Soll ein Fels sein. Der Herr wollte seine Gemeinde auf ihn bauen und es wird eine Niete. Sogar vor einem kleinen Mädchen. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Die hat bestimmt gesagt, du hast auch bei mir Brot ausgeteilt damals. Du warst auch dabei. Wir wissen, was Petrus getan hat. Aber Jesus hat ihm vorausgesagt, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute Nacht dreimal krähen. Und du hast mich verleugnet. Dreimal. Jedes Mal, wenn der Hahn kräht. Also eigentlich durften hohe Priester keine Hühner halten. Das war verboten nach dem Gesetz, jüdischen Gesetz. Aber dieser hohe Priester, du siehst, hat sich nicht ans Wort Gottes gehalten. Oder die Gebote Gottes. Der hat sozusagen einen Gockel im Garten gehabt. Und du weißt, wie manchmal Gockel ist. Ein Gockel ist so. Dreimal wird der Hahn krähen. Und dass du mich nicht kennst. Jetzt pass auf, ich habe für dich gebetet. Und jetzt, was die ganzen Fürbitter und die lieben Christen und Gotteskinder machen. Also sie beten, oh Herr, verschone ihn, bewahre ihn, schütze ihn, dass er nicht verleugnet und dass der Hahn nicht ein einziges Mal kräht. Dass er Frosch im Hals hat oder was weiß ich, oder so, sich erschreckt. Ja. Aber du kennst die Absicht Gottes nicht in deinem Leben. Zum Gottesplan gehört und gehörte, dass Petrus den Herrn dreimal verleugnet und dreimal der Gockel kräht. Das gehörte zu seiner Biografie. Versagen ist so etwas, was zu unserer aller Biografie gehört. Zu jedem einzelnen Menschen gehört Versagen. Und wir sollen Mut haben zu versagen. Oh Herr, bitte, Geschwister, bete für mich. Nein. Gott will, dass du deine Hoffnung nicht aufgibst, auch als Versager. Am Ende deines, du bist am Ende mit deinem Latein frustriert, mutlos, gib dich nicht auf. Als Christ darfst du versagen. Jetzt hör mir zu. Darfst du Fehler machen? Darfst hinfallen? Wie steht es in der Bibel? Der Gerechte fällt dreimal, zweimal, einmal, keinmal, siebenmal des Tages. Überleg einmal. Siebenmal des Tages fällt der Gerechte. Also wenn du nicht siebenmal am Tag fällst, dann bist du kein Gerechter. Da musst du jetzt korrigieren, mit mir stimmt was nicht. Ich sollte Gott bitten, schenk mir Gnade. Ja, Versagen gehört zu unserer Biografie. Und zur Verherrlichung Gottes. Da sagst du, Bruder, mal tut es, wo sind wir denn? Ja, du bist bei mir im Gottesdienst. Was Gott erlaubt. Und es hat einen Sinn, dein Versagen. Und ich werde dir nachher sagen, auch warum. Denn du sollst vollkommen im Willen Gottes sein, egal was passiert. Das ist die Botschaft, die ich dir habe. Gott hat Petrus vor dem Versagen nicht aufgehalten. Petrus, geh nicht mit dem Johannes, der ist gefährlich. Es ist, Johannes konnte im Hof des hohen Priesters reingehen. Er war mit dem Priester, dem hohen Priester verwandt. Und dem hat es nichts ausgemacht. Und zudem hat es mir auch nichts gesagt. Verstehst? Vielleicht hätte der Herr Jesus gesagt, geh nicht mit dem Johannes, der ist zu gefährlich. Der darf das hingehen. Der darf sich das leisten. Der kann das, aber du kannst nicht. Aber nein, die Bewahrung des Petrus war nicht da. Kein einziges Mal, verstehst, hat der Herr gesagt zu ihm, du wirst mich nicht verleugnen, du wirst mich sogar dreimal verleugnen. Und ihr werdet euch alle an mir ärgern, hatte Jesus gesagt. Alle. Alle. Aus dem Johannes. Der ist am Kreuz Jesu. Verstehst, die Mutter Maria da, in aller Liebe. Jesus betete für etwas ganz Besonderes. Und das ist, wofür Jesus für mich und für dich betet, dass unser Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dein Glaube, was es auch immer ist. Auch wenn du fällst, dein Glaube soll nicht aufhören. Auch wenn du versagst, dein Glaube soll nicht aufhören. Auch wenn du die größten Fehler machst, dein Glaube soll nicht aufhören. Deine Berufung soll nicht aufhören. Ja. Manche von uns hätten auch gerne, dass der Herr für uns gebetet hätte. Aber der Herr würde für dich und mich nicht beten, und er betet auch heute nicht für mich. Er betet nur für mich, dass mein Glaube nicht aufhöre. Das ist das Einzige, wofür er betet. Ich muss das alles durchmachen, das, was das Leben bietet, und mein Glaube darf nur nicht aufhören. Interessanterweise, der Herr betet kein solches Gebet. Verschone den Simon, den armen Kerl. Ach, nein. Er betet nur, dass dein Glaube nicht aufhört in der Versuchung, wo der Teufel rüttelt und schüttelt. Er betet nur darum, dass er sogar noch mehr versucht würde. Ihr werdet alle euch an mir ärgern. Nein, ich nicht. Und er nimmt es ein Revolver oder ein Messer oder ein Dolch oder Schwert mit sich, verstehst? Ich werde mich schon verteidigen. Der war gewarnt. Und weißt du, dieses Fallen, dieses Versagen, sein Glaube sollte einfach bleiben. Dein Glaube sollte erhalten werden, Gott liebt mich mit Fehlern und ohne Fehlern, mit Haare und ohne Haare. Verstehst du? Gott liebt mich mit Geld und ohne Geld. Ich bin ein Liebling Gottes. Fertig. Mein Glaube soll nicht aufhören. Und als Petrus auf dem tiefsten Punkt seines Lebens, seines Versagens war, weißt du, dann konnte er nur eines sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt alle Dinge. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Und mehr musst du dem lieben Gott nicht sagen. Herr, egal, ich hab dich lieb. Du kannst mich totschlagen, ich hab dich trotzdem lieb. Du kannst mir alles nehmen. Verstehst? Und das ist Glaube, das ist das Bekenntnis, darauf der Herr wartet. Unser Herz muss dieses einfach dem Herrn ausdrücken. Herr, ich hab dich lieb, trotz allem. Trotz den Widerwärtigkeiten des Lebens. Ich hab dich lieb. Egal, wie tief wir sinken und wie schlimm unser Leben ist und wo wir uns befinden. Gott liebt uns. Gott liebt uns bis zuletzt. Du kannst selbst bis am Rand der Hölle gehen. Gott liebt dich trotzdem. Gott liebt dich trotzdem. Und er wird nicht zulassen, dass der Teufel deine Seele antastet. Wie beim Hiob. Auch wenn die anderen einen nicht verstehen. Ich darf dir als Pastor zurufen im Auftrag Gottes. Gott versteht dich. Leute werden dich nicht verstehen. Und du brauchst ihr Verständnis auch gar nicht. Ihre Kommentare. Meistens sind es blöde Kommentare. Lies mal Hiob. 38 Kapitel in der Bibel, beim Hiob gehörten gar nicht rein in der Bibel. Dieses ganze dumme Geschwätz. Du glaubst nicht richtig, du liebst nicht richtig, du betest nicht richtig, du fürchtest Gott nicht richtig, du gibst nicht richtig, du dienst nicht richtig. Ach, hör doch mit dem ganzen Käse auf. Du weißt selber, dass du Gott liebst. Verstehst du, dass du was falsch gemacht hast? Das tut dir am allermeisten weh. Gott nimmt selbst den schlimmsten Sünder an. Halleluja. Bei Gott ist niemand verloren. Ich denke nur an die Geschichte des verlorenen Sohnes. Als der Vater sieht, der Junge kommt, er rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals. Ohne Dusche, ohne Deodorant. Er schreit, Junge, 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 Junge. Ich liebe dich. Schön, dass du wiederkommst. Bei Gott findet jeder seine Erlösung. Auch solche, die völlig versagt haben, deren Leben ein Chaos ist, die auf dem Tiefpunkt ihrer Existenz angekommen sind. Gott liebt uns. Gott versteht uns. Und er ist für uns. Junge, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Halleluja. Und dieser, also für den hat er extra das Mastkalb gezüchtet. Und für den, nicht für den anderen, hat er den Ring bereitgelegt. Weißt du, das ist ja der Erbe. Der verlorene Sohn war der Erbe, obwohl er das ganze Zeug verplempert, verludert, verlebt, verhurt, verbockt hat. Verstehst? Dieser Ring. Und mir gibst du nichts. Das beste Kleid. Bring das beste Kleid ganz schnell für meinen Jungen, der ist heimgekommen. Du siehst, Gott liebt die Versager, die verlorenen Söhne und Töchter. Das ist meine Botschaft. Nicht nur, du musst heilig, vollkommen und gerecht sein. Nein, selbst wenn du ein verlorener Sohn, verlorene Tochter bist, komm heim, verlorenes Kind. Billy Graham ist heimgegangen, ist zu lieben Gott, verstehst? Und ich war so bewegt. Donald Trump hat so einen Nachruf am Saal gemacht und hat gesagt, dieser Mann hat zu mehr als 200 Millionen Menschen gepredigt. War ein großer Segen, dieser Billy Graham. Und das eine, was ich war an zwei Veranstaltungen mit Billy Graham und dann seine ganzen Filme vorgeführt in der Gemeinde hin und her und immer wieder diese Predigt. Da ein Lied hat er immer gerne gesungen oder singen lassen in den Chor. So wie ich bin, so muss ich sein. So darf ich kommen, wie ich bin. Du darfst zum Heilern so kommen, wie du bist. Und du musst dich nicht schöner machen, heiliger machen, gerechter machen, frömmer machen. Du musst nicht zuerst mal das Vaterunser lernen, Glaubensbekenntnis lernen und was weiß ich, die Bergpredigt und Psalm 119 auswendig. Ich darf kommen, wie ich bin. So wie ich bin, so muss es sein. Und so will Gott uns haben. Und dann sagt er, so, jetzt will ich dich malen und zeichnen. So wie du bist. Bei Gott findest du Erlösung, findest Gnade. Und seine Liebe hört niemals mehr auf. Weißt du, das ist mir wichtig, was im 1. Korinther 13 steht. Alles hört auf. Das Weissagen hört auf. Das in Zungenreden hört auf. Glaube hört auf. Hoffnung hört auf. Aber die Liebe hört nicht auf. Und das meint nicht menschliche Liebe, sondern die göttliche Liebe. Die hört nicht auf. Bei uns hört alles mal auf. Aber diese unendliche Liebe, diese große Liebe. Gott kann Versager gebrauchen und er wird sie gebrauchen. Halleluja. Und am nächsten Sonntag werde ich weitermachen an diesem Thema. Gottes Plan für Versager. Du musst kommen, unbedingt da sein oder diese Predigt nachhören irgendwie. Also Gottes Plan für diese Versager. Gott hat viel Vergebung, viel Gnade. Er liebt viel. Und im Grunde bedeutet Glaube nichts anderes als, verlass mich auf die Liebe Gottes. Gott trägt mich durch. Er hat mich in die Welt gesetzt und er trägt mich aus dieser Welt auch wieder raus und holt mich heim. Er liebt nicht nur mich, er liebt mein ganzes Leben. Das Einzige, was der liebe Gott nicht liebt, ist die Sünde. Das ist das Einzige. Aber er liebt den Sünder mit Haut und Haaren. Halleluja. Und allem, was er ist. Aber er liebt die Sünde nicht. So, er will nicht, dass wir weiter sündigen. Er ist wie ein Vater. Weißt du, der Vater liebt nicht die Krankheit seines Kindes. Die hasst er, die verflucht er. Der geht extra zum Doktor, verstehst du? Treib diese Krankheit raus. Er liebt das Kind. Er will, dass das Kind gesund wird. Und genau das ist, was der liebe Gott will. Oder die Mutter. Stell dir eine Mutter vor. Ein Kind, was Lepra hat oder Tuberkulose hat. Die Mutter gibt alles. Und die Mutter hasst die Tuberkulose und die Lepra und AIDS und was alles sein mag. Er liebt das Kind. Und schaut nicht auf das, was es geworden ist. Diese Mutter liebt ihr Kind so sehr, aber sie hasst die Krankheit und verflucht sie. Und genau das ist, was wir Christen auch machen müssen. Wir lieben die Sünder, aber wir lieben nicht die Sünde. Wir helfen dem Sünder, aber nicht der Sünde. Denk drüber nach. Am Kreuz von Golgatha sehen wir die Liebe Gottes, was es ist. Weißt du, Gott liebt die Welt, er gab seinen Sohn, aber er hasst die Sünde und er zeigt, wie hässlich die Sünde ist, wie gemein die Sünde ist. Gott liebt die Menschen und er gibt alles, was sie brauchen. Gesundheit, Reichtum, Wohlsein, Annehmlichkeiten jeder Art. Seine guten Gaben gibt er. Eines der Bibelstellen, was mir große Probleme macht in der Bibel ist, er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Verdammt nochmal. Verstehst du? Der Kommunist, der Atheist, der Gottlose, der Spötter, der kriegt mehr Sonnenschein wie ich. Der wird braun. Verstehst du, was weiß ich? Und ich bin blass. Und bleibe blass. Und das ärgert mich. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das ist Gott. Wie würden manchen die Sonne abstellen oder die Heizung abstellen? Wie würden das machen? Aber Gott ist ganz anders. Er ist großzügig. Das sind alles Beweise der großen Liebe Gottes. Und wenn ich so die Bibel lese, Jesus stieg hinab bis an den untersten Ort der Hölle, der Unterwelt. Wo die ganze ganzen gottverlassenen Menschen sind. Die Spötter. Und hat das Gefängnis gefangen genommen. Die meisten glauben nicht, was in der Bibel drin steht. Aber dass Gott auch die schlimmsten Sünder in der Unterwelt noch retten kann. Er kann das, er wird es. Und in meiner Bibel heißt es, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Jesus kommt plötzlich in der Hölle, in der Unterwelt. Die Höllenfahrt Jesu, ein Gedicht, wir haben das immer wieder mal vorgelesen von Goethe. Die Höllenfahrt Jesu. Weißt du, Jesus kommt in der Hölle, wo die Hölle zittert. Jetzt kommt der Reine, der Vollkommene. Und dringt in die Hölle ein. Und die Menschen erkennen Jesus. Und in meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, egal ob Berlin, Ollenhauer Straße 15, oder in München, oder was weiß ich, auf der Zugspitze oben, oder was weiß ich, auf dem Nordkap, überall, wo Menschen sich befinden, in der Hölle, wenn sie selbst in der Hölle den Namen Jesus noch buchstabieren können, Jesus, werden sie gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, wenn er nicht so verstockt ist und verbohrt ist, der wird sagen, Jesus! Und Jesus sagt, kommt raus alle, kommt raus meine Kinder, alle meine Schafe. Und Jesus sagt, ich habe noch Schafe in einem anderen Stall, nicht hier in diesem irdischen Stall. Noch anders, aber es ist ein Thema für sich selbst. In der Hölle erleben die Menschen die Gottverlassenheit, das ganze Elend, die totale Finsternis, wie der Teufel triumphiert, ihr kommt hier nie raus. Nie. Bei Gott gibt es kein Nie. Die Hölle ist für den Antichristen und den falschen Propheten, aber nicht für dich und mich. Und ganz besonders für uns, wo wir den Namen Jesus buchstabieren können. J-E-S-U-S. Und du bist schon dabei. Rufe den Namen des Herrn an. Und das ist, was wir unseren Leuten predigen müssen. Auch wenn die verloren gehen. Leute, ihr müsst nur eines kennen. Einen, der uns rettet, ist Jesus und sonst niemand. Egal, wo ihr euch befindet. Egal, was ihr durchmacht. Rufe den Namen des Herrn an. Jesus hat die Hölle durchlebt. Er starb. Jetzt halte ich fest, als Versager. Jesus starb nicht als Sieger, als Überwinder. Wir singen so, überwunden, überwunden, was weiß ich. Nein, er starb als ein Verbrecher. Zwischen zwei anderen Verbrechern. Weil er, ja, was weiß ich, was er alles gemacht hat. Er starb zwischen Verbrechern, als Versager. Und dann kommen Atheisten und sagen, ja, ihr glaubt an einen Versagergott, der am Kreuz hängt. Aber das war die Liebe Gottes. Damit der letzte Versager im letzten Winkel irgendwo auf dieser Erde noch gerettet werden kann. Er stieg hinab. In die ganze Unterwelt. Und so, Jesus ist Herr. Und jetzt, wenn ich höre in der Bibel, er ist Herr. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und, jetzt halte ich fest, auf dem Friedhof. Unter der Erde. In der Unterwelt. Egal wo die Erde schmort und brodelt, er ist Herr über den gesamten Kosmos. In Weisheit, das ist ein apokryphisches Buch in der Bibel, Weisheit 10, Vers 14, da heißt es, sie stiegen mit ihm hinab. Und da ist die Rede über Weisheit und da wird Josef angesprochen. Josef ist ein Bild auf Jesus. Und da heißt es, und sie stiegen mit ihm hinab in die Grube und verließ ihn nicht, als er in Fesseln lag, bis sie ihm das Zepter des Königreichs brachte, bis Jesus als König ausgerufen wurde. Das ist die Tatsache. Er stieg hinab, der von oben stieg hinab und er stieg wieder hinauf, bis ihm das Zepter gebracht wurde, das Königreich. Das ist etwas Prophetisches in der Bibel, hier was wir lesen. Und seitdem haben die Peiniger keine Macht. Die Lügner werden verachtet und ihre Lügen ja entlarvt, dass der Teufel einem die Menschen angelogen haben. Ihr kommt in die Hölle, pass auf. Nein, du musst vor der Hölle keine Angst haben. Jesus hat uns errettet, Lob und Dank. Auch als Versager. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Denn auch Jesus hat einmal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten und so weiter und wurde getötet nach dem Fleisch. Aber nach dem Geist lebt er und er ist hinabgestiegen zu den Geistern im Gefängnis und gepredigt. Steht in der Bibel. Er hat den Geistern gepredigt. Nicht den Menschen, die Ohren haben und Körper haben, den Geistern. Und da heißt es, da werden sogar die Leute erwähnt von aus den Tagen von Noah, noch die vor der Sintflut und nach der Sintflut lebten. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Deshalb hat er die Menschheit nicht geschaffen. Er liebt alle Menschen, Halleluja, und ich bin begeistert. Deshalb predige ich das Evangelium, weil ich möchte so viel wie möglich aus der Hölle rausholen. dass sie nicht dorthin kommen, sondern dass sie so präpariert sind, so vorbereitet sind, dass sie gleich in die Herrlichkeit Gottes gehen und mit Christus regieren. Das ist ein Problem in der Bibel. Wir lesen Johannes auf der Insel Patmos, was er sieht. Er sieht eine große Schar, die niemand zählen kann. Und die haben Palmen in ihren Händen und winken. Und dann fragt er, und er sagt, ich weinte und fragte, wer sind diese? Wo kommen sie her? Denn er weiß, die Erlösten, die haben Kronen, die regieren mit Christus. Aber die haben nur Palmen und sie wird keine Hitze treffen und sie werden keine Nacht mehr haben und sie werden keine Probleme mehr groß haben. Sie werden mit den Palmen winken. Palme ist ein Zeichen des Friedens. Wo kommen diese her? Und dann sagt dieser Engel, der ihn begleitete, sie kommen aus der großen Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Jeder, der an Jesus Christus und die Erlösung glaubt und ihn annimmt und sieht, in wen sie gestochen haben, werden gerettet. Und das gilt auch für die Juden. Denn die Juden haben nicht in Jesus gestochen. Die haben ihn nur übergeben zur Kreuzigung. Der Römer hat es gestochen. Verstehst du? Das sind wir. Heiden aus den Nationen. Gottes Liebe lässt den verlorenen Sohn nicht verloren gehen. Immer wieder, er betet jeden Tag, schaut darunter, kommt einer, kommt nicht. Jedes Mal, wenn irgendein Besuch kam, hat er gemeint, das wäre sein Junge. Gott, der Vater, liebt dich trotzdem. Und jetzt bitte halte dich fest. Ich spreche aus der Seelsorge. Ich weiß, was der liebe Gott alles macht. Er liebt dich, selbst wenn du dem Ruf des Vaters nicht gehorchst, deine eigenen Wege gehst. Er liebt dich. Er sagt, komm, mach das, probier. Du wirst deine Finger noch verbrennen. Du wirst auch klug werden. Durch Erfahrung. Und wir werden Erfahrung klug, nicht durch Erkenntnis, sondern durch Erfahrung. Verstehst du, durch Erfahrung. Nicht durch Studium, Bibel lesen und was weiß ich, durch Erfahrung. Wir verbrennen unsere Pfoten. Das weiß ich. Dein Kater weiß es auch. Verstehst du? Der geht nicht mehr auf die Platte. Verstehst du? Also, die war mal heiß und der ist gleich in die Luft gesprungen. Verstehst du? Der weiß es. Verstehst du? Und so wie der Kater weiß es, man geht nicht auf eine heiße Herdplatte und man springt überhaupt nicht auf die Herdplatte, hat man nichts zu suchen. Man ist gelehrt, verstehst du? Er ist klug geworden. Und wir lernen mehr durch Erfahrung wie durch Studium und was weiß ich auch alles. So, Gott liebt den, der dem Vater sich widersetzt. Ja, ich diene dir treu, Vati. Und dem, der abgehauen ist und so weiter, dem gibst du alles. Gott liebt dich, auch wenn du ein unreines Leben lebst, bei den Schweinen im Stall bist, dich selbst ruinierst und immer noch gegen den Vater rebellierst. Er liebt dich. Rebellion ist ja Sünde, das wissen wir. Aber Gott liebt den Sünder. Und Gott weiß, warum du rebellierst. Weil dir so vieles im Leben vorenthalten wurde, so viel im Leben vermasselt wurde. Verstehst du? Der kriegt alles und ich. Verstehst du? Weißt du, der Vater liebt dich, auch wenn du dich verdammt und elend fühlst, von allen verteufelt wirst, von allen verwünscht wirst, von allen verflucht wirst. Ach, von dem kauft man nichts, verstehst du? Die sind gefährlich. Die mogeln immer. Weißt du? So schnell kommen da die Pharisäer und erzählen dir irgendwelche Geschichten und verdammen. Gott, ich danke dir. Verstehst du, edle Leute natürlich. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser schmutzige Sünder, Zöllner da unten. Aber wer ist gerechtfertigt worden? Der Pharisäer? Lange nicht. Der kann auch heute wahrscheinlich noch beten. Aber der Sünder, der in sich schlug und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Dieser Versager. Der wurde gerechtfertigt. Jedem Verbrecher tut sein Verbrechen irgendwo leid, früher oder später. Verstehst du? Hätte ich bloß das nicht gemacht. Nur ganz schnell, ich mache die ganze Woche jetzt schon den Zacchaeus rum. Ich bin von diesem guten Mann gar nicht weggekommen bis jetzt. Verstehst du? Das ist so eine tolle Story. Der verlorene Sohn ist eine tolle Geschichte. Auch diese Geschichte vom Zacchaeus, so eine tolle Geschichte. Zacchaeus sieht Jesus, Jesus kommt zu ihm runter, besucht ihn. Und er weiß sofort, ohne dass der Herr Jesus eine Predigt gehalten hat, weiß er sofort, was er alles falsch gemacht hat. Versteht? Und genau das ist, was die erleben werden, als Jesus in die Hölle nachher gekommen ist. Damals, die sagen, ist schon vorbei, das gibt's nicht mehr. Das ist ja alles schon passé. Wie es drüben ist, alles Ewigkeit. So, und Jesus, soll ich jemanden betrogen haben, gebe ich die Hälfte zurück. Ich habe nachgerechnet. Verstehst du, wenn ich jemanden betrogen habe, vierfach gibt er zurück, die Hälfte an den Armen, habe ich gefragt, Zachäus, von was lebst du da noch? Das hat mich interessiert. Natürlich wahrscheinlich wieder so gearbeitet, treu und brav sein Zoll, um seinen Zoll. Aber wahrscheinlich war er ein Jünger Jesu. Der hat einen ganz anderen Dienst gehabt. So, weißt du, die Menschen sehen einen und die geben gleich so ein Etikett. Zachäus der Zöllner, Thomas der Zweifler. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Etikett du rumläufst. Aber verstehst du, und jeder hat da so irgendwo ein Etikett hinten auf dem Puckel und weiß gar nicht warum. Wer das ist, verstehst du? Lass doch die Leute schwätzen. Der Thomas, der war ein großer Missionar, größer als Johannes. Der kam bis nach Indien und seine Kirche gibt es noch heute. Nur nebenbei. Nur einmal gezweifelt, nur einmal schwach gewesen, nur einmal ein Fragezeichen gemacht, gestellt. Gott lässt versagen. Und er hat das Versagen bei Petrus zugelassen, gleich dreimal. Also es hätte auch einmal gereicht. Aber gleich dreimal. Und mit dem Versagen verfolgt Jesus und der Herr und der Heilige Geist einen Zweck. Und dieser Zweck ist, und bestand darin, dass der Teufel den Petrus sieben will. Wir kennen das nicht mehr, weil wir nicht mehr mit dem Mühl und Müller und nichts mehr zu tun haben. Oder schon so weit weg sind von dem ganzen Bauernhof. Weißt du, der Satan will nicht der liebe Gott und nicht der Heilige Geist, Geschwister. Satan will euch sieben. Satan will euch reinigen. Satan will euch putzen. Satan. Satan wollte Petrus eigentlich zerstören und ruinieren, kaputt machen und so weiter. Satan will durch das, wie Petrus reagiert jetzt, er verleugnet seinen Herrn, ich kenne nicht, ich weiß nicht, wovon du redest, Mädel. Also, er wollte ihn untauglich machen. Und genau das ist, was der Teufel mit vielen Christen will. Er will sie untauglich machen, sie entmutigen. Dass sie alles hinschmeißen, abhauen, quittieren und dann fort. Der Teufel wollte, dass dieser Petrus unzuverlässig erscheint. Also auf den kannst du nicht verlassen, verstehst du? Heute, hu, und morgen ist er wieder runter. Ist Halleluja und dann kenne ich nicht, verflucht sich selbst. Weißt, das will der Teufel von dir, mit dir fertig kriegen. Deshalb erlaubt er, dass du den Herrn verleugnest, versagst, pleite bist. Weil damit sagen kann, so mit dem darfst du nicht dein Geld anvertrauen. Das ist ein Lügner oder ein Dieb oder ein ich kann nichts, verstehst du? Was auch immer ist, der ist inkompetent, der ist ungeeignet. Aus dem wird es nie ein Apostel und schon gar nicht der Papst. Verstehst du, aus dem wird nie was. Aber Gott ließ es zu. Und Gott lässt es zu, dass aus deinem Leben etwas wird. Ob du es verstehst nicht oder nicht. Und ich, jetzt hör mir ein bisschen noch zu, ich habe noch ein bisschen was zu sagen. Gott lässt uns nicht über unser Vermögen hinaus versuchen. Er prüft uns. Und irgendwo sagt er, halt, stopp, bis hierher, nicht weiter. So, und er prüft, wie weit wir sind, wie reif wir sind, was er uns wieder weiter zumuten kann. Und das Ergebnis ist von diesem ganzen Versagen des Petrus durch diese sieben, dass Spreu vom Weizen getrennt wird. Und wir haben noch so viel Spreu um uns herum. Weißt, unser Leben muss gereinigt werden. Willst du Spreu essen? In deinem Kuchen? In deinem Brot? Nein. Der wahre Grund ist, warum Gott Versagen zulässt, Geschwister, hört mir zu. Es ist etwas Gutes, wenn Spreu aus unserem Leben entfernt wird. Und wir haben so viel Spreu. Spreu ist nichts anderes wie Mist. Wenn ein Bauer Weizen erntet und so weiter, muss er ihn zuerst mal schön sieben. Früher, wir haben noch so eine, einen Drechsler gehabt. Weißt du, da haben wir gepustet, reingeschmissen den Korn und durchgepustet. Früher hat man das im Wind gemacht, dass man ihn hochgeworfen hat, die Körner, und der Wind hat es weggeblasen. Spreu. Und das muss man damals oft machen. Heute hat man Mähdrescher und Drechsel. Ich kenne noch sowas. Ich weiß, wovon ich spreche. Und genau das Satan begehrt euch, so richtig zu drechseln. Nicht nur zu dreschen, auch zu drechseln. Er will das Optimale aus uns rausholen. Und Satan benutzt alles. Und der Herr erlaubt es ihm sogar dreimal. Denn das beim ersten Mal klappt es ja nicht. Alles aus unserem Leben zu entfernen, was nichts taugt, was Spreu ist. Weißt du, der Teufel ist unser Drechsler. Da der heilige Drechsler. Verstehst du das? Und er drechselt. Die Reinheit bei uns erreicht Gott erst, ja, indem er das Versagen zulässt. Die Echtheit, die Natürlichkeit, die Normalität. Da wirst du wieder ein Mensch, sonst wirst du so ein Heiliger. So möchte gern. Aber durch dieses Dreschen und durch dieses ja, Drechseln und so weiter, plötzlich bist du frei von diesem ganzen Spreu. Verstehen wir uns? Er benutzt den Satan mit dem Ziel, Petrus, du musst, und die Jünger, ihr müsst gesiebt werden. Ihr müsst gesiebt werden. Und da kommt noch so manches noch raus, da bleibt noch so manches hängen und nur die Körner. Das ist, was der Herr behält. Und das ist das Ziel, was er verfolgt in unserem Leben. Aus unserem Leben muss Spreu entfernt werden. Weißt du, was das bedeutet? Du wirst demütiger, du wirst menschlicher, du wirst ehrlicher, aufrichtiger. Deine ganze Heuchelei hört auf. Da bist du nicht mehr selbstgerecht. Schaust nicht mehr auf den da unten, du dieser Zöllner da. Wenn du durch die Wechslerei Gottes oder ja durchgegangen bist und durchgewirbelt worden bist und durchgeschüttelt worden bist, Satan begehrt euer, dann bist du ganz anders. Dann schaust du nicht mehr runter auf die anderen, dann sagst du, bei mir ist genau das Gleiche. Ihr habt die gleichen Probleme. Ihr habt die gleichen Probleme. Wie meine Kämpfe. Wenn du versagst, dann gibst du es zu. Wir müssen alle durch. Und wir machen alle Fehler. Und du wirst nicht mehr die besser dünken und halten. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, du bildest nicht mehr ein. Ja, ich, Petrus. Stell mal vor, hätte Petrus diese Phase nicht in seinem Leben gehabt, dann hätte er sagen können, ich hab zum Herrn gehalten bis zum Schluss. Aber nein, Gott wollte ganz was anderes. Dass Petrus bekennt, der Herr hat mich gehalten. Der Herr war treu. Der hat gebetet, dass mein Glaube nicht aufhöre. Ich wäre schon längst weg abgehauen und hätte den Herrn verlassen. Gott erlaubt, also, dass unser Spreu bei uns entfernt wird. Das erlaubte, dass wir zuerst mal immer wieder versagen. Und das Versagen sollte dich nicht entmutigen, Bruder, Schwester. Und lass dich nicht entmutigen vom Teufel. Er möchte dich nur entmutigen. Wir haben nirgendwo in der Bibel, dass Gott irgendjemand entmutigt. Gott hat noch nie jemand entmutigt. Gott hat immer ermutigt. Fürchte dich nicht. Sei getrost und so weiter. Darum sei nicht entmutigt, wenn du versagst. Du fällst 7-mal am Tag. Verstehst du, jetzt ist aber noch Vormittag. Aber du hast noch was vor. Verstehst du? Kannst du experimentieren, probieren. Mal versagen. Da rutscht dir ein Wort raus. Du bist immer noch in Gottes Hand, Bruder, Schwester. Egal was passiert, geschieden, wieder verheiratet, nochmals geschieden. Heute ist modern, 7-mal geschieden und verheiratet zu sein. Verstehst du alles? Verstehst du? Alles kann alles sein. Lass doch alles bleiben. Lass dir von nichts vormachen und dir was einreden. Abgebrannt 2-mal, umgezogen 3-mal. Und wenn du 3-mal umgezogen bist, bist du schon 1-mal abgebrannt. Muss gar nicht abbrennen. Nur nebenbei. Erkenne die Methode Gottes, seine Arbeitsweise. Weißt du, ich weine gerne. Ich weine für Menschen. Die Menschen tun mir leid. Ich habe vor kurzem jetzt jemanden gehabt, da sagt der Mann, ich bin arbeitslos geworden. Meine Firma hat mich entlassen. Und ich bin jetzt 50 oder 51 bis 55 irgendwo dazwischen. Und ich kriege keine neue Stelle. Ich bin ausrangiert. Das ist schlimm. Ich bin ausrangiert. Ich bin zum alten Eisen, gehört zum alten Eisenschrott. Erkenne, Gott hat ganz andere Gedanken. Gott hat ganz andere Gedanken. Ihr habt nicht Gedanken des Leides mit euch, spricht der Herr. So, in meiner Bibel heißt es, ja, wir sind ein Schauspiel der sichtbaren und der unsichtbaren Welt gegenüber. Das ist ja alles Theater. Entschuldigung. Das ist alles Theater. Wir spielen nur eine bestimmte Rolle jetzt. Und man muss 5 Rollen spielen, weil es nicht genügend Leute gibt, die die Rollen übernehmen. Ja. Da bin ich mal der Kasper, das nächste Mal bin ich der Held und der Ritter und sonst, dann bin ich, was weiß ich, der Esel. Wir sind im Theater Gottes, wir sind ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt. Wenn du das einmal kapiert hast, dann machst du nichts mehr groß draus. Du sagst, gut, ich spiele jetzt meine Rolle, die ich heute spielen muss, und trainiere diese Rolle gut ein. Wenn ich schon spielen muss, dann mache ich das gut. Und mach kein Drama, wenn was passiert, oh, jetzt geht die Welt unter. Ja, ein Schauspieler hat mir noch mal vor kurzem gesagt, ich sterbe dreimal auf der Bühne, jeden Tag. Ich sterbe dreimal. Und das muss man können, dreimal am Tag zu sterben. Ja, auf der Bühne. Ja, wir haben unsere liebe Schwester, die war auch Schauspielerin, die in der Gemeinde war, die ist jetzt beim Heiland. Der hat alles Mögliche erzählt, was sie alles machen muss. Und dann studiert sie ihre Rolle. Sagte, weißt du, das kriege ich gar nicht so hin, dass ich sterbe. Wie hieß die?
Rebecca,
ja. Rebecca Fleming. Verstehst du? Und sie hat ja hier deutsche Berliner Filme gespielt, so. Ja, der Schloss Einstein und so. Und ich muss das und das machen. Verstehst du? Sie hat ja gekämpft. Sie hat gekämpft. Ja, aber wir müssen diese Rolle spielen. Ich hätte gerne vielleicht auch, wäre auch gerne Prinz oder Prinzessin. Aber das kriege ich nicht, diese Rolle, das kriegen andere. Bevor er dich segnet, bitte, jetzt halte ich fest, was ich noch sage. Bevor Gott dich segnet, ja, macht er dich schwach, arm, krank, klein. Bevor Gott dich segnet, wirst du ein Fluch, gehst durch die Hölle durch. Du stehst vor einem großen Ereignis in deinem Leben. Du kommst ins Gefängnis, wie der Josef nach Ägypten. Bevor Gott dir Sieg gibt, erlebst du Niederlage auf Niederlage. Mein Gott, wie lange noch? Bevor Gott dir Frieden und Ruhe schenkt und so weiter, wirst du von allen Seiten bedrängt, angegangen und angegriffen. Bevor Gott dich reich macht, wirst du pleite und arm. Das ist es. Das erlebe ich ständig und höre ich von Menschen, von denen Gott gesegnet hat, die Gott gebraucht hat. Ich bin noch nicht fertig. Weißt du, bevor Gott dich heilt, wirst du noch todkrank. Jetzt stehst du da. Stirbst sogar womöglich. Denk an die Geschichte von Lazarus. Und der Heiland beheilt sich nicht. Der weiß, dieser Bruder im Herrn, der braucht Hilfe. Oh, da macht er da noch was und da noch was und da noch was. Und dann sagt er, der schläft ja noch. Und wenn er schläft, ist es besser. Und dann kommt er zu, nach Bethanien. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und wie oft kam Heiland immer zu spät bei uns. Herr, wärst du hier gewesen, wäre nichts passiert. Bevor du ein Wunder Gottes erlebst, soll ich dir sagen, halt dich fest, schreib es auf, wenn du bist, oder lass es bleiben, oder merk dir es. Bevor wir die Wunder Gottes erleben, erleben wir Stürme, massive Stürme, Tsunamis, Riesenwellen kommen auf unser Leben. Du erlebst Frust, Widerstände, musst durch die Wüste durch, wo diese ganzen giftigen Schlangen sitzen. Bevor du weitergehst in deinem Leben, bevor du weiter Schritte tun kannst und du möchtest gerne weiter, erlebst du Stagnation, bist gefesselt, bist gebunden, musst die Raten abzahlen, musst arbeiten, musst ja, Dinge in Ordnung bringen, wie auch immer. Vertraue Gott. Wenn ich wieder noch an meinen Andreas Wecker denke, als er zu uns kam, weißt du, da kam, bitte betet für mich, Geschwister, dass ich meine Schulden bezahlen kann. Der hat Haufen Schulden gemacht, trotz den Goldmedaillen. Und was weiß ich, Schulden gemacht. Und wir haben gebetet. Ich war bei ihm zusammen, zu Hause in Wandlitz. Und wir haben gebetet. Und da hat der Herr plötzlich gesagt, ganz Blödes, verkaufe alles, was du hast. Und nicht nur, was du hast, sondern was unter deinem Bett ist. Und der ist unter das Bett gestiegen. Da waren die ganzen Kameras, da waren die Goldmedaillen. Alles, was er unter dem Bett gesteckt hat. Verkaufe alles. Und dann werde ich dir helfen. Verkaufe alles. Und das hat er gemacht. Und es gab einen Skandal. Er hat alles, was er an Geschenke bekommen hat, verkauft. Und dann hat Gott ihm geholfen, dass er sein Haus, seine Schulden von 200.000 Euro bezahlen kann. Und zwar ganz, ganz merkwürdig. Er hat seine Goldmedaillen verkauft. Dann sitzt er im Flugzeug auf dem Weg nach Zürich. Und da kommt jemand zu ihm und setzt sich an seine Seite und sagt, sind Sie nicht der Andreas Wecker? Er sagt, das bin ich. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Ich habe das und das gehört. Aber wissen Sie, ich habe meine Goldmedaillen alles so verkauft und ich suche Hilfe. Ja, was brauchen Sie? Ich habe Schulden. Wie viel? 200.000. Sagte, das ist bezahlt. Gehen Sie nach Hause, drehen Sie um. Und es war bezahlt. Verstehst du? Und dann konnte er wieder heiraten, seine Familie gründen. Und das konnte weitergehen. Ich könnte Geschichten über Geschichten erzählen, die Treue Gottes. Aber wir müssen es erstmal unseren Teil tun. Uns öffentlich blamieren. Was glaubst denn du, was für eine Hölle da war? Der war nicht nur einmal Goldmedaillengewinner, der war mehrfach Weltmeister, Europameister, ein DDR-Profi. Verstehst? Aber wir müssen zuerst mal unser Teil tun, unseren Beitrag leisten. Von nichts kommt nichts. In jedem von uns gibt es noch so viel Spreu, was weg muss. Was ist unter deinem Bett? Das ist dieses blöde Zeug. Aber manchmal ist der liebe Gott komisch. Manchmal ist er so komisch. Naja. Er ist deshalb der liebe Gott, der himmlische Vater. Gute Laune. Gott benutzt Satan dazu, dass wir immer wieder versagen und runterkommen und einfach, da muss noch Spreu raus, da ist noch nicht fertig, da ist noch so viel in deinem Leben zu erledigen. Der Glaube soll nicht aufhören. Das, was Gott angefangen hat, das wird weitergeführt. Und ich bin so dankbar. Weißt du, was Gott einmal anfängt, das wird weitergeführt. Darum hat Jesus für Petrus gebetet, dass er nicht aufhört, sein Glaube nicht aufhört. Ehe, was alles mit ihm dumm passiert, dass er sich blamiert, dass er mal bloßgestellt wird, dass er zu einem Skandal wird und das will der Papst werden. Verstehst du? Der? Nee, danke. Niemand hätte Petrus eingestellt als Geschäftsführer. Niemand. Er betet nicht darum, dass wir nicht versagen, sondern er betet darum, dass wir an unserem tiefsten Punkt unseres Lebens Gott weiter vertrauen und unerschütterlich bleiben. Als Petrus diesen Punkt erreichte, hat der Herr gesagt, Lukas Kapitel 22, 32, das ist deine zweite Bekehrung. Du glaubst, du hast dich bekehrt. Aber du hast dich vielleicht, ja, sogar Zeichen und Wunder getan und sogar gewirkt und hast so viel mit dem Herrn erlebt. Was glaubst du, was Petrus in diesen 3 Jahren mit dem Heiland erlebt hat? Wenn du dich dermals bekehrst, war der Kerl nicht bekehrt, nicht getauft, nicht wiedergeboren. Ja, denk drüber nach. Und er kehrte um. Verstehst du? Und Jesus hat ihn erhört. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Er blieb nicht einfach deprimiert, als er jetzt gefallen ist. Er hat bitterlich geweint. Er verlor seinen Glauben nicht. Er stand wieder auf. Er gab sich nicht ab. Und das ist, was ich jetzt einhämmern möchte. Gib deinen Glauben nicht auf. Pack nicht die Koffer und hau nicht ab. Bleibe an der Seite Jesu. Als ich über das Thema nachgedacht habe, hat Gott mir ein Bild geschenkt in der Vorbereitung. Gott hat eine ganz lange Leine. Weißt du, wir müssen den Berg da hoch. Wir müssen diesen Gipfel erreichen, die Spitze. Aber wir sind angeseilt. Und wenn du mal im Hochgebirge warst, erlebst du immer wieder, wenn du mit dem Bergführer unterwegs bist, du bist angeseilt. Und manchmal fühlst du Leine. Und wenn was passiert, wenn du da in so einen Spalt, Eisspalt hineinfällst, er zieht dich wieder hoch. Verstehst du, wir sind ja angeseilt. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stab und Stecken trösten mich. Du ziehst mich wieder hoch. Du ziehst mich wieder hoch. Ich bin an dem Rettungsseil Gottes angebunden. Wenn Gott uns einmal ergriffen hat und sein Seil uns umgelegt hat, weißt du, das wird um die Hüfte gelegt und dann um die Schulter gelegt. Verstehst du, du bist angeseilt. Und alle Kinder Gottes sind angeseilt. Halleluja. 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 Und wir sind in dieser Seilmannschaft Gottes. Und wir müssen da zu diesem Gipfel hoch. Als ich mal in der Mont Blanc-Gegend war und auf 3.000-4.000 Meter Höhe war, da war es hochinteressant, da waren 20 Leute, die waren alle angeseilt. Der Bergführer vorne und dann die anderen hinterher, aber alle angeseilt. Wenn einer ausrutscht, zieht der andere ihn hoch. Tolles Bild. Wenn Gott uns einmal ergriffen hat, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Wissen wir, was das ist? Versiegelt sein. Der Feind, der Arge darf dich nicht antasten. Er kann an dein Geld, an die Fassade rum, um dein Haus rumlaufen wie ein brüllender Löwe und Krach machen, aber er darf nicht ins Haus rein. Du bist versiegelt. Selbst wenn du ausrutscht, dein Bruder, deine Schwester ziehen sie erstmal hoch und wenn das nicht geht, dann der Bergführer. Der weiß schon den Trick, wie man das macht. Gott lässt dich nicht mehr los. Du bist harponiert. Und egal, wie du dich entscheidest, egal, was in deinem Leben passiert, du bist an ihn angebunden. Eigentlich so wie bei einer Mutter. Das Kind ist noch angenabelt. Verstehst du? Nur angenabelt. Und wir können uns, selbst wenn wir wollten, wir können uns von Gott uns nicht abnabeln. Da kann uns niemand, auch nicht der liebe Teufel, abnabeln. Wir sind fest verbunden mit dem Herrn. Ich lebe. Und Paulus sagt, ich lebe oder ich sterbe. Ich bin des Herrn. Ist egal, was passiert. Sein oder nicht sein, ich bin des Herrn. Und spätestens dann, wenn du hier die Augen zumachst, dann weißt du, ich bin bei dem Herrn. Und der Teufel hat es nicht hingekriegt. Ich habe in Süddeutschland einen lieben Bruder gehabt und er hat dann seine große Bäckerei, als er dann nachher in Rente ging, seine Bäckerei, sein großes Schild hingeschrieben. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Verstehst? Toll, toll, toll. Und wenn du dich einmal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Erst als Petrus schwach war, gebrochen war, ist er wirklich stark geworden. So stark, dass er sogar die anderen noch stärken kann. Ich kann einfach nur sagen, dass Petrus erst durch diese Versagenserfahrung erst ein echter Christ geworden ist. Vorher war er nur ein Mitläufer. Jetzt ist er ein Nachfolger Jesu Christi geworden. Wenn du das alles durch deine Versagensgeschichten erlebt hast, ja, er hat ein Problem gehabt, er hat immer einen offenen Mund gehabt. Ja, ich, Herr, ich bin dabei, ich mach mit, ich helfe dir. Und dann, was darauf ankam, war er nicht da. Oder plumpst ins Wasser. Nur wenn wir gebrochen sind, sind wir stark genug, Halleluja. Und können andere stärken. Wenn du einmal durch die Hölle durchgegangen bist, kannst du Geschwister ermutigen, die noch schlimmere Sachen durchmachen, als das, was du durchmachst. Erst nach der Erfahrung des Versagens wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Weißt du, viele beten, oh, Herr, gib mir Zungensprache, gib mir Gaben, gib mir das und gib mir das. Kriegst nicht. Ich kann dir sagen, ich kann dir gerade schriftlich geben, mit meinem Stempel und Siegel. Du kriegst es nicht. Du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist, erst nachdem du zerbrochen bist. Da saßen doch die Brüder in Jerusalem, gehorchten dem Wort des Herrn. Und oh, und Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft aus der Höhe. Oh, was haben wir angestellt? Ich, Thomas, ich, Johannes, ich, Petrus, ich. Verstehst du, was haben wir alles angestellt? Wir waren nicht dem Heiland treu da. Wir hätten uns zusammenreißen können. Nein, wir haben alle durchweg versagt. Und erst als sie so zerbrochen waren, 10 Tage lang sich zermürbt haben, zerfleischt haben oder was auch immer, was sie gemacht haben, die haben nicht immer Halleluja gesungen, denen ist Singen vergangen, verstehst du? Oh, unser Heiland, unseren Herrgott haben sie geklaut und ermordet und umgebracht. Und dann erst nach dem Zerbruch sind sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Petrus, voll des Heiligen Geistes, steht auf. Nicht mehr als der stolze Petrus. Verstehst du? Ich hab's zum Heiland gehalten, ich war treu, ihr müsst euch bekehren. Nein! Hier, der zerbrochene Petrus, alle wussten, was für Blamage der da durchgemacht hat in Jerusalem. Alle wussten, es war ja bekannt. Der Tapferste da, der Sprüchemacher, der hat sich geschämt an den Heiland. Ich kann mir vorstellen, das Mädchen hat gute Propaganda gemacht. Denn das sonst soll nicht in der Bibel stehen. Petrus hat den Herrn verleugnet. Alle wussten. Und jetzt steht dieser Kauz da und sagt, dieser Jesus lebt. Halleluja. Ohne Vorwürfe, ohne Anklage, ohne irgendwie Verdammnis, ohne Arroganz oder Selbstgerechtigkeit oder Selbstvertrauen. Steht er da und erzählt von der Gnade Gottes. Und alle wussten, was für ein Häufchen Elend er bei der Kreuzigung gewesen ist und was für eine Schande er über Jesus gebracht hat. Es war eine Schande, was er gemacht hat. In aller Liebe. Und das Schöne dabei ist, die Apostel sind alle zerbrochen gewesen. Und keiner der Apostel hat gesagt, denk an Bruder Petrus, wie er den Herrn verleugnet hat. Nein, die haben das stehen gelassen. Und Petrus hat selbst erzählt, aus dem Markus-Evangelium. Das hat er mit diktiert. Er hat gesagt, das muss unbedingt noch rein. Ich habe versagt. Und ich schäme mich nicht. Nicht nur ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus, nein, ich schäme mich auch meiner Fehler nicht, meines Versagens nicht, der Zulassung Gottes in meinem persönlichen Leben, was da alles gewesen ist. Petrus will uns ermutigen. Verstehst? Es gibt Hoffnung für die hoffnungslosesten Fälle. Und die Hoffnung ist noch nicht verloren. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Wir können auf unseren Erfolg stolz sein, das mag gut sein, aber wir sollten auch noch viel stolzer sein auf unser Versagen. Entschuldigung, das verstehst du nicht. aber sagen, gut, ich habe versagt, aber der Herr hat zu mir gestanden, der Herr hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhöre. Und es ist vollkommen uninteressant, was sie ringsherum alles erzählen. Das ist die Gnade. Und da sieht man, was die Gnade vermag. Weißt du, wir sollen erzählen den Leuten, was die Gnade vermag. Nicht wie schlimm, was für große Sünder wir gewesen sind. Ganoven, Verbrecher. Das sind wir alle allzu mal Sünde und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber wir sollen erzählen, Gnade, Gnade, Gnade ist es und weiter nichts. Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Und dann heißt es in Hebräer 8, Vers 12, noch ganz schnell, bevor wir zum Abendmahl gehen, will ich noch das erwähnen. Verstehst du? Die Gnade gibt dir eine ganz neue Identität, ein ganz neues Bewusstsein. In Hebräer 8, Vers 12, da heißt es, Gott sagt, ich will deiner Sünde nicht mehr gedenken. Ein ganz großes Wort, ganz schnell, damit du es verstehst. Du denkst an deine Sünden. Du hast deine Sünden nicht vergessen und wirst auch nicht vergessen. Oder deine Siege, deine Niederlagen, die sind alle da. Aber Gott interessiert es nicht, deine Sünde. Das ist das Schöne. Ich will deine Sünde nicht mehr gedenken. In der Ewigkeit, wenn du mal im Himmel bist, beim Heiland. Gott sagt, ich will mich dann an deine Vergangenheit nicht mehr denken. Und das wird dich auch nicht mehr belasten und verdammen und anklagen. Ich sage dir auch, warum. Du wirst dich erinnern. Für diese Not hat mich der Herr durchgeholfen. Hier hat mich der Herr durchgeholfen. Hier hat mich der Herr durchgeholfen. Hier war der Herr treu. Hier hat er mich verlassen. Hier hat er zu mir gehalten. Hier hat er mich getragen. Weißt du, du bist voller Dank. Jemand hat heute Morgen gebetet. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und dann zählst du auf, wo du die Barmherzigkeit Gottes erlebt hast. In deinen Tiefen, in deinen Nöten, wie er dir geholfen hat. Durch wie viel Not hat der lebendige Gott mir durchgeholfen. Gott wird es nicht interessieren im Himmel. Aber du wirst so dankbar sein. Durch wie viel Nöte hat mich der treue Gott durchgetragen. So. Weißt du, Gott hat dich angenommen. Und noch ganz schnell eine Geschichte, Hesekiel 16, ganz kurz, ich streife es nur, weil es mich bewegt und mich betrifft, auch persönlich. Ich danke Gott, dass er mich gefunden hat, dass er mich gesucht hat. So, weißt du, dort wird die Geschichte erzählt von einem Findelkind, ein Mädchen, verstehst, in ihrem Blut liegt sie da unten, nackt, unbekleidet und so weiter, und ich, der Herr, nahm dich und hab dich geputzt und gewaschen und gepflegt und großgezogen, dir ein Armring gegeben, dich schön gemacht und so weiter. Ich hatte Mitleid mit dir. Und ich werde die Gnade besingen. Wir werden das Lied Amazing Grace singen, das beschäftigt mich. Ein tolles Lied. Weißt du, egal was passiert, du musst dich nicht anstrengen. Gott hat dich wunderbar zubereitet. Und das, was noch fehlt, wird er noch ergänzen in der Ewigkeit. Halleluja. Und Petrus, er hat sich nicht aufgegeben, sondern er hat gewusst, der Herr bringt mich durch, egal wie. Er bringt mich durch. Wenn du mit Gott gehst und so weiter, er bringt dich durch und er setzt dich in dein Amt ein, auch wenn du versagst und sagst, ich gehe fischen. Verstehst du? Viele, die Gott, ja, denken, sie haben versagt, ich verkaufe jetzt Versicherungen, gehe jetzt als, was weiß ich, als Kaufmann, oder als Schuhputzer, oder als Putzfrau, oder was weiß ich, oder Schuhmacher. Verstehst du, ich habe versagt. Aber Petrus hat es durchgehalten. Als der Herr ihm begegnete, hat er wieder neues Feuer bekommen, neue Flamme. Und er wusste ganz genau, trotzdem Misserfolg, was wir heute Nacht hatten. Auch Misserfolg ist Erfolg. Und jetzt, der Herr gibt mir neue Kraft. Amazing Grace. Oh, wunderbare Gnade. Die Liebe Gottes hat es zugelassen. Weißt du, und er lässt zu manchmal, dass ich mein Leben mit Nutzlosigkeit verschwende. Und Gott sagt, Johannes, verkauf dein Leben nicht unter Wert. Du bist wertvoll in meinen Augen. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und vor Grundlegung der Welt habe ich dich erwählt. Warum dir so schlecht geht? Du weißt gar nicht, warum du hier bist. Die meisten wissen es nicht. Die denken Zufall, Panschall oder was auch immer es sein mag. Du hast einen Plan. Vor Grundlegung der Welt hat er dich erwählt und mich und uns. Und tatsächlich, Gott macht aus einem was. Gott macht aus diesem Fischer Menschenfischer, weil er sich an den Herrn hält. Gott liebt diesen Petrus. Gott liebt Menschen, die versagen, die sich nicht schämen ihres Versagens, ihres Zu-Kurz-Kommens, ihres Mangels. Weißt du, weil Gott was Besseres vorgesehen hat für sie, als nur da am See Genezareth in Kapernaum irgendwo sich rumtreiben. Petrus erlebt, wie er die Gnade Gottes trotz seiner Pleite. Weißt du, er merkt, Gott gebraucht mich. Und in den letzten Tagen gebraucht er mich sogar noch mehr als sonst. Das hat Petrus erlebt. Ja, wenn du älter wirst, wird ein anderer dich gürten. Verstehst? Plötzlich erlebst du die Gnade Gottes im Alter, wie Gott treu ist. Petrus, der totale Versager, deprimiert, entmutigt zuerst einmal, kommt nach Hause. Vielleicht sagt er, es hat alles keinen Sinn. Aber Gott sagt, mach weiter, mach weiter. Hast du mich lieb? Stärke die Brüder. Und vielleicht hast du zuerst mal als Evangelist gearbeitet. Du hast missioniert, auf der Straße andere bekehrt. Plötzlich ist die Zeit vielleicht vorbei für dich. Und jeder Dienst, jeder Auftrag hat eine bestimmte Phase in unserem Leben. Und dann sagt der Herr, jetzt ist die Zeit, stärke die Brüder. Und ich erlebe auch hier, warum ich diese Arbeit mache, in diesem Raum, in dieser Art und Weise. Ich könnte auch woanders predigen. Aber ich versuche die Brüder und Schwestern übers Internet oder wo auch immer zu stärken, zu ermutigen. Macht weiter. Haltet euch nicht an Kirche und Religion. Vergisst es, die ganzen Scheinheiligen. Macht weiter. Macht weiter. Gebt euch nicht auf. Gott erlaubt, dass Dinge in unserem Leben passieren, die uns nicht schmecken und nicht passen. Gott erlaubt, dem Paulus Schiffbruch zu erleiden. Und wie dreimal schreibt er, habe ich Schiffbruch erlitten. Weißt du, was Schiffbruch ist? Autounfall. Offenbarungseid. Katastrophe. Schiffbruch. Und noch vieles andere mehr, was er alles erlebt hat. Lest mal 2. Korinther. Und Gott erlaubt, dass diese Dinge passieren. Noch ganz schnell. Gottes Pläne sind keine Mathematik. In seinen Plänen, in seiner Berechnung sind Fehler einkalkuliert. Die müssen drin sein, damit die Rechnung aufgeht. Verstehst? Da müssen Fehler sein. Wir können also sagen, es ist ein fester, notwendiger Bestandteil unserer geistlichen Erziehung, sind Fehler drin. In der Pädagogik Gottes ist das alles vorgesehen und geplant. Manchmal muss ich unter Druck geraten, deprimiert und mutlos werden. Und manchmal sogar noch mehr, halte ich fest, sündigen, noch mehr Fehler machen, noch blöder mich benehmen, verstehst du? Ja, das Gott erlaubt es, dass mir wie beim David der Speichel runterkommt, der Speichel runterläuft und dass der König sagt, komm, du kannst bei uns hier in Gaza bleiben, wir haben genug Verrückte. Verstehst du? Dass sie da dich nicht mehr ernst nehmen. Aber gerade weil du nicht mehr ernst genommen wirst von den Königen, Fürsten, Mächtigen und Gewaltigen, nimmt Gott dich ernst. Verrückt. Er wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen hinaus versucht wirst. Er kann alles, was in deinem Leben krumm und schief ist, er kann über Nacht gerade biegen. So wie bei Andreas Wecker. Sitzt im Flugzeug, will irgendwo aus der Schweiz da irgendwo Hilfe sich holen. Und die Hilfe sitzt im Flugzeug neben ihm. Ja. Und er kapiert nicht so schnell. Gottes wunderwirkende Macht, diese perfekte Weisheit, diese vollkommene Liebe des himmlischen Vaters ist mit uns. Möge dein Glaube nicht aufhören. In der Zeit der Prüfung. Möge dein Glaube nicht aufhören in der Zeit der Krankheit. Möge dein Glaube nicht aufhören in der Zeit des Mangels. Möge dein Glaube nicht aufhören in der Zeit der Versuchung, der Anfechtung, der Schwierigkeiten, der Krisen, den Spannungen, was auch immer ist. Möge dein Glaube nicht aufhören. Das ist mein Gebet. Himmlischer Vater, hilf, dass meine Geschwister der Glaube nicht aufhört. Egal, was mit ihnen passiert. Herr, es sind deine Wege oder deine Gedanken sind nicht unsere Wege und nicht unsere Gedanken. Dein Wille geschehe. Aber Herr, hilf ihnen, dass ihr Glaube nicht aufhöre. In Jesu Namen bitte ich, Herr Jesus. Amen. Und jetzt singen wir noch ein schönes Lied. Amazing.